Unsere Gemeinde Wien West grüßt euch herzlich, nicht aus Routine, sondern ja, so jeder Sonntag, wo jemand von uns da ist, schreiben wir irgendwie unsere gemeinsame Geschichte weiter. Und das ist schön. Und wir sind euch auch sehr verbunden im Gebet und in unserer Liebe. Ich fange ganz österreichisch an, weil wir da jetzt die deutschen Fußballfans vorhin gesehen haben, da muss ich was dagegen setzen und sage, Österreich ist frei. Ein Satz, den wir gut kennen. Ein Satz aus dem Jahr 1955, der so zum eisernen Kulturbestand unseres Landes dazugehört, so wie die Lipizzaner und der Toni Seiler und der Franz Klammer und die Mozartkugeln. Das ist irgendwie Österreich. Ja. Und ein bisschen mehr noch, aber das ist ganz wichtig. Und tatsächlich hat dieser Satz, wofür er steht, dieses Österreich ist frei, hat seinen Stellenwert und ist wichtig. Ja, als Österreich nach den Jahren des nationalsozialistischen Regimes und der Verwaltung durch die alliierten Mächte dann wieder souverän und selbstbestimmt wurde. Ja, das hohe Gut der Freiheit, das schätzen die Österreicher. Und das will an sich niemand aufgeben. Den Schritt von der Fremdherrschaft zur Selbstherrschaft, das klingt gut. Und das haben wir auch als Christen erlebt, dass wir von der Fremdherrschaft herausgetreten sind. Diesen Schritt aus dem Reich der Sünde, aus der Finsternis heraus. Gelandet sind wir nicht in der Vollkommenheit und in der Sündlosigkeit, das wissen wir. Aber wir sind in das Licht Gottes getreten und wir sind von dieser Fremdherrschaft befreit worden, gegen die wir uns nie hätten wehren können selber. Und darum ist Freiheit für Jesus ein wichtiges Anliegen und ein Thema für die Seinen. Und er selber sagt ja auch, wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Oder er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und im Galaterbrief schreibt Paulus auch ganz eindringlich von der Freiheit, zu der wir berufen sind. Aber diese Freiheit ist nicht Selbstherrschaft und Willkür in unserem Inneren. Unsere Freiheit hat Konturen. Und um ein Bild zu verwenden, unsere Freiheit ist nicht so, wie wenn man Wasser hinschüttet und es verrinnt sich irgendwie und das ist dann frei, es fließt frei, sondern unsere Freiheit ist mehr wie ein See oder ein Teich. Da gibt es schon Weite, aber es hat auch Grenzen. Es hat ein Ufer, es stößt auch wo an und das ist gut so. Die Grenzen, die Ufer unserer Freiheit, da macht die Bibel jetzt aber keine lange Liste, wo man abhakeln kann, wo was geht noch, was geht nicht, was darf ich nicht. Sondern die Bibel gibt uns Hinweise, wie wir mit unserer Freiheit umgehen sollen. Und sie gibt uns Hinweise in einer Art und Weise, die sich auf jede Situation anwenden lässt. Weil sonst müsste man sagen, ja gut, zum Beispiel mit dem Internet, ich kann mir alles anschauen, wenn in der Bibel steht ja nichts vom Internet, also hat Gott dazu nichts zu sagen, das hat er nicht gekannt und dann kann ich eh machen, was ich will. Nein, die Bibel sagt uns Hinweise, die in jeder Situation anwendbar sind, was auch noch kommen mag an Fragen in unserem Leben. Das heißt, in jeder Frage und Situation unseres Lebens, wo wir uns selber und auch Gott fragen, kann ich das tun oder was soll ich tun? Welchen Weg soll ich gehen? Was gefällt dir? Für all solche Situationen gibt uns Paulus eine Richtschnur und er gibt uns so drei Grenzsteine unserer Freiheit, die wir beachten sollen, damit uns unsere Freiheit auch wirklich zum Segen wird. Und dazu lese ich zwei Stellen aus dem 1. Korintherbrief. Das eine ist im 1. Korinther 6, 22 und das zweite dann im 10, 23. Wobei 6, 22 kann nicht stimmen, das habe ich jetzt mal schon festgestellt. Es gibt keinen 22. Vers im 6. Kapitel. Das muss ein Tippfehler sein. Aber wenn ich ihn jetzt vorlese, dann sagt jemand bitte die richtige Zahl. Ja? Das ist dieser Vers, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. 12. Danke, dann ist das ein Einser, hätte daher gehört statt dem Zweier. Also 1. Korinther 6, Vers 12, wo Paulus schreibt, sehr selbstbewusst, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und im 10. Korinther 23, das stimmt jetzt, das 23, da schreibt er noch einmal, 1. Korinther 10, 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Paulus schreibt diese Feststellungen an eine bestimmte Gemeinde in einer bestimmten Situation. Die Korinther haben nicht bei Paulus vorsichtig angefragt, ob sie bestimmte zweifelhafte Dinge eh tun dürfen. Sie haben sich nicht danach erkundigt, ob sie gewisse Verhaltensweisen nicht lieber lassen sollten, damit Gott mit ihnen zufrieden ist. Sondern es war anders. Viele Gemeindemitglieder in Korinth waren sehr stolz auf ihre Freiheit und die sie einseitig dazu verwendet haben, Einflüsse aus ihrer heidnischen Umwelt aufzunehmen, in die Gemeinde aufzunehmen, hineinzubringen und dort dann neu zu interpretieren, zu verklären und auszuleben. Es ist also immer weniger Einfluss von der Gemeinde hinausgegangen in die Welt, sondern umgekehrt, es ist immer mehr Einfluss von der Welt in die Gemeinde hineingekommen. Und das ist verhängnisvoll. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist es nicht, sich den Einflüssen ihrer Umwelt auszusetzen und diese Einflüsse dann in die Gemeinde hineinzulassen und zu integrieren, einzubauen irgendwie. Und es ist nicht unsere Aufgabe, eure Aufgabe als Gemeinde, Ansichten und Verhaltensweisen und Einflüsse der Umwelt zu übernehmen. Es steht schon in der Bibel, prüft alles und behaltet das Beste. Aber dort geht es um Dinge, die in der Gemeinde entstehen und wurzeln. Dort geht es um Weissagungen. Dort geht es um Regungen und Äußerungen des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Da kann man prüfen und soll man prüfen als Gemeinde. Und das Gute, wo man merkt, das ist wirklich von Gott, das soll man behalten. Aber Einflüsse, Verhaltensweisen, Ansichten der Welt, die mit Gott nichts zu tun haben, die brauchen wir nicht prüfen, weil das Ergebnis dieser Prüfung steht von vornherein fest. All das, was aus der Welt kommt, kann für die Heiligen Gottes im Grunde nicht verwendbar sein. Da gibt es ganz extreme Ansichten, wo wir gleich merken, das ist ein Blödsinn. Ja, gab es eine bayerische Provinzpolitikerin zum Beispiel, die mal gefordert hat, dass alle Ehen nach 7 Jahren automatisch enden sollen. Und wer länger verheiratet bleiben will, muss das neu beantragen beim Staat. Ja, wirklich. Also da brauchen wir als Gemeinde nicht lange überlegen, naja, ist das vielleicht doch sinnvoll oder nicht. Das ist offensichtlich, dass das ein Unfug ist und dass man darüber nicht länger nachdenken muss. Bei anderen Themen ist es nicht mehr so eindeutig. Einflüsse aus der Welt in die Gemeinde statt Ausflüsse aus der Gemeinde in die Welt hinein. Von uns soll was ausfließen in die Welt. Licht Gottes, Liebe Gottes, Worte Gottes, das Lob Gottes und vieles mehr. Stattdessen fließt so leicht was rein in die Gemeinde, wir kennen das. Das Gebet darum, dass unsere Gemeinde rein bleiben soll, ist darum kein Anliegen an den Putzdienst, der ist auch wichtig, sondern ist ein Anliegen an Gott, dass er die Gemeinde reinhält. Die Gefahr, dass wir der Welt ähnlich werden, ist groß. Doch Gott meint es ja ganz anders mit uns. Er spricht von Heiligen Gottes, das sind wir. Und das bedeutet heilig, dass wir abgetrennt, abgeschieden, ausgesondert sind. Wir sind doch der Welt und der Sünde gestorben, steht doch in der Bibel. Wir behaupten doch von uns, dass wir in Christus neue Kreaturen sind, dass das Alte vergangen ist, dass was Neues begonnen hat. Wir sind nicht von der Welt, das sagt Jesus in seinem Gebet in Johannes 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Natürlich können uns auch Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, durchaus nützliche Dinge sagen. Ärzte, Fahrlehrer, Installateure, Kontaktlinsenoptiker, Eisenbahnschaffner, Polizisten und so weiter und so fort. Sie können auf einem begrenzten Gebiet hilfreich sein und gute Auskunftspersonen sein. Wenn ich in einer fremden Stadt unterwegs bin und ich suche die nächste Apotheke und ich frage irgendjemand auf der Straße, dann werde ich auch nicht mich vorher erkundigen, glauben Sie an Jesus Christus als Ihren Herrn und Erlöser und dann darf er mir den Weg sagen. Ist ja klar. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Passant mir den Weg zu einer Apotheke zeigt oder ob mir jemand einen Weg für mein Leben zeigen will. Da lohnt es sich dann schon nochmal nachzufragen, was dem seine Grundlage ist. Wenn wir als Gemeinde uns in Sachen Elektroverkabelung mal einen Elektriker in die Gemeinde holen, der muss nicht unbedingt Christ sein. Im Gegenteil, vielleicht tut es dem sogar gut, wenn er nicht Christ ist und mit Christen in Kontakt kommt und man kann ihm was Gutes sagen, kann Gottes Weg für ihn sein. Aber wenn wir als Gemeinde oder als Einzelne eine Wegweisung für unser Leben brauchen oder für unseren nächsten Schritt im Leben, dann werden wir nicht irgendeinen Guru oder einen Religionspädagogen fragen oder irgendeinen Autor von Büchern mit Lebensweisheiten in die Gemeinde einladen, sondern wir werden Gott fragen und wir werden mit Menschen sprechen, von denen wir wissen, die glauben auch an Jesus Christus, die haben diese gleiche Grundlage im Leben, die haben auch dieses neue Leben. Und das ist die erste Frage an uns, bevor wir uns dann überhaupt dem Text zuwenden. Wen ladest du dir ein? Wen ladest du dir ein, wenn du eine Wegweisung brauchst für dein Leben? Wen fragst du? Und die Antwort ist auch unter Christen nicht so eindeutig. Und es ist aufrichtig, wenn man nicht gleich sofort sagt, ja, natürlich lade ich Jesus Christus ein. Sondern wenn wir ein bisschen nachdenken und selbstkritisch überlegen, auf wen wir so hören in unserem Leben, welchen Einflüssen wir das eine oder andere Ohr leihen, dann ist das vielleicht nicht immer Jesus. Die Gemeinde in Korinth hat auf alle möglichen Stimmen und Stimmungen und Strömungen gehört. Und wenn man so liest, was Paulus den Korinthern alles schreiben muss, er schreibt das ja nicht zum Spaß, da hat es ja einen Grund, warum er diese Dinge anspricht, in seinem ersten Brief vor allem, dann muss man sagen, die haben wirklich viel gehört, was sich nicht gehört. Oder auch, denen müssen die Ohren gerauscht haben vor lauter Einflüsterungen. Was da alles möglich war in der Gemeinde, die sich doch so viel auf ihre Freiheit und ihre Geistlichkeit und ihre Erkenntnisse eingebildet hat. Und einer solchen Gemeinde, die ihn gar nicht gezielt darum gefragt hat, was denn jetzt erlaubt ist, weil sie es eh einfach getan haben, denen schreibt Paulus jetzt, wo die Grenzen der Freiheit liegen. Denen gibt er beides, die herrliche Freiheit der Gotteskinder und die Grenzen dieser Freiheit, die aber wie gesagt nicht mit einer Liste des Unerlaubten fixiert sind, sondern es sind Grenzpflöcke, die in unsere eigene Verantwortung gestellt sind. Gott sagt, da ist die Grenze. Aber entscheide selbst, ob du sie überschreiten willst oder nicht. Frag mich, aber denk auch selber nach, was ich dir gesagt habe. Und das ist spannend. Und darüber will ich mit euch nachdenken. Paulus schreibt als erstes und sogar an beiden Stellen, die wir gelesen haben, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Es gibt verschiedene Übersetzungsformen, aber mir gefällt das mit dem nützlich eigentlich sehr gut. Es ist auch in den Übersetzungen, die sehr nahe am Urtext dran sind, so als in der Elberfelder zum Beispiel. Als Paulus erfährt, dass sich in der Gemeinde in Korinth die Freiheit völlig in eine falsche Richtung entwickelt hat und missbraucht wurde, und vielleicht hat es sogar so eine Art Gemeindeslogan gegeben, sodass viele das sagen, alles ist erlaubt. Als er das hört, da antwortet Paulus sehr fein und weise. Er schreibt den Korinthern nicht, ihr irrt euch, stimmt gar nicht. Und er schreibt ihnen nicht eine lange Liste von Ausnahmen, wann die Freiheit dann doch nicht gilt. Nein, Paulus bestätigt den Korinthern zunächst einmal, ja, es stimmt, alles ist erlaubt, sagt er ganz dezidiert. Paulus nimmt das nicht zurück. Das finde ich schon mal sehr interessant. Wenn wir einem Menschen gegenüber eine Glaubensaussage gemacht haben, zu der wir stehen können, dann sollten wir auch dabei bleiben. Auch wenn wir uns daraus im übertragenen Sinn einen Strick drehen. Ich meine, wenn wir mal einen Blödsinn gesagt haben über Gott, das kann auch vorkommen, dann sollen wir das auch zugeben und richtigstellen. Und sagen, da bin ich zu weit gegangen. Das stimmt so gar nicht. Nicht immer lassen wir uns so vollständig vom Geist leiten, wenn wir mit ungläubigen Menschen sprechen. Muss man auch ehrlich sagen. Manchmal schlägt unsere Natur durch, unser Ärger, unsere Aggression. Ist ja auch berechtigt, wenn man sagt, warum kapiert der nicht? Ja? Und dieser Unglaube und dieser Aberglaube, was alles da ist. Und die Liebe steht dann nicht immer im Vordergrund. Das ist schade, aber das ist nicht das Ende unserer Berufung. Gott zieht dann nicht seine Berufung zurück, sondern wir können Unsinn, Falschaussagen klarstellen. Aber umgekehrt, wenn wir in Vollmacht Gottes eine klare Aussage getroffen haben, dann dürfen wir auch dazu stehen, auch wenn das für Unruhe sorgt, bei unserem Gegenüber. So wie Paulus das hier tut. Er schreibt den Korinthern also, ja, es stimmt. Die Freiheit geht so weit, dass grundsätzlich alles wirklich erlaubt ist. Gott kommt seinen Kindern, nachdem er die Forderung des Gesetzes in Christus ganz erfüllt hat, nicht wieder mit neuen Forderungen und neuen Checklisten und Anforderungsprofilen, sondern es ist ihnen alles erlaubt. Da muss man nur überlegen, was heißt erlaubt. Wenn wir unseren Kindern etwas erlauben, dann heißt das, vor allem je älter sie werden, nicht automatisch, dass wir auch dringend wollen, dass sie das tun. Wir sind dabei nicht naiv. Wir wissen, wenn wir ihnen was erlauben, wird es früher oder später nach aller Wahrscheinlichkeit auch so oder ähnlich getan werden. Erlauben heißt einen Weg freigeben. Einen Raum öffnen, in dem eine Handlung nicht verhindert wird, sondern ermöglicht wird. Ohne dass das heißt, tu das jetzt. Es heißt nur, ich erlaube es dir. Wir entlassen damit unsere Kinder ja auch ein Stück in die Eigenverantwortung, indem wir ihnen dann nicht immer wieder sagen, nein, nein, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, sondern wir sagen, ich würde es nicht tun, aber ich erlaube es dir. Oder wir sagen es auch neutral, überleg selbst, ob das gut ist und wann es gut ist und in welcher Form. Und wenn Gott etwas erlaubt, dann heißt das noch nicht, dass Gott auch will, dass das getan wird. Gott ermöglicht mit seinem Erlauben, dass es getan wird, aber es ist nicht die Aufforderung. Umgekehrt heißt ja auch verbieten nicht, dass man das Verbotene verhindert, dass das nicht geschehen kann. Gott verbietet Adam und Eva das Essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber er verhindert nicht, dass sie es trotzdem tun. Verbieten heißt nicht verhindern und erlauben heißt nicht herbeiwünschen. Und vor diesem Hintergrund stellt Paulus fest, alles ist erlaubt. Ihr könnt als Christen alles tun. Gott ermöglicht uns unheimlich viele Möglichkeiten. Und es sind nicht nur Wege, sondern es ist wie eine Fläche, ein Raum, in dem wir uns als Christen grundsätzlich bewegen können. Da erlaubt uns Gott viel. Aber genau an dem Punkt sind die Korinther stehen geblieben und haben gesagt, super, dann nützen wir diese Freiheit jetzt und machen, wonach uns der Sinn gerade steht. Und an diesem Punkt setzt jetzt Paulus an und sagt, ja, das stimmt schon, es ist wirklich alles erlaubt. Gott ist nicht der Verhinderer in unserem Leben. Das wird ja auch oft behauptet, Gott ist der Spaßverderber und der grenzt uns ein und diese ganzen Forderungen. Gott stopft uns nicht in ein Gurkenglasel wie ein Kind die Raupen, die es gefunden hat, damit nur ja nichts passieren kann, damit die nun ja nicht wieder auskommen. Gott könnte unser Leben darauf reduzieren, dass wir nur mehr das tun, was er will. Aber das macht er nun einmal nicht. Es ist nicht so. Alles ist uns erlaubt, alles ist möglich und trotzdem, es ist nur die halbe Wahrheit. Weil Paulus sagt uns, oder Gott sagt uns durch Paulus, eure Grenzen, eure Freiheitsgrenzen, die Ufer eures Freiheitssees, lege ich in eure eigene Verantwortung. Da müsst ihr selber drüber nachdenken. Es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Und das heißt, nachdenken über deine Freiheit und über deine Grenzen musst du selber. Und zwar nicht alleine, sondern im Gebet mit mir, mit Gott. Der erste Grenzstein unserer Freiheit ist die Nützlichkeit unseres Verhaltens. Und das ist erstaunlich. Nützlich, das klingt so gar nicht geistlich. Das klingt so materialistisch, so fast nach Geschäft irgendwie. Ja? Aber der Gedanke, dass manches geistlich zum Nutzen ist und anderes eben nicht, der zieht sich durch die Bibel und durch das Neue Testament. Ich sage nur zwei Stellen, wo das vorkommt. Jesus selbst sagt, welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlieren oder einbüßen würde? Was hat er davon? Und im Gleichnis vom Licht und Salz sagt er auch über das kraftlos gewordene Salz, es ist hinfort zu nichts mehr Nütze. Man kann es nicht mehr brauchen, es nützt nichts mehr, als dass man es hinauswirft. Unser Handeln und unser Sein, unsere ganze Existenz darf und muss sich der Frage nach dem Nutzen, der Nützlichkeit stellen. Weil Gott selber stellt diese Frage. Das klingt auch sehr deutlich im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Münzen, je nach Evangelist, an. Da geht es ja auch um die Nützlichkeit, um die Frucht, um einen geradezu mathematisch berechenbaren Nutzen unserer Nachfolge. Wir wissen, Jesus ist nicht gekommen und gestorben und auferstanden, damit wir jetzt recht nützlich sind, sondern damit wir aus Liebe mit Gott versöhnt werden. Das ist sein Ziel. Und auch wir beurteilen unsere eigenen Kinder ja nicht danach, wie nützlich sie sind. Aber es geht ja auch nicht darum, wie Gott uns beurteilt, sondern hier geht es um unseren Umgang mit unserer Freiheit. Wofür nützen wir sie? Paulus spricht zu den Korinthern als Menschen, die noch immer Brüder und Schwestern sind für ihn, auch wenn sie ganz schwere Verfehlungen und Verirrungen haben. Den ganzen Brief hindurch bleibt Paulus in dieser Haltung, dass er noch immer an Christen, an Geschwistern im Herrn schreibt. Der Heilige Geist ist da und er ist ihnen gegeben und er könnte auch in ihnen mächtig wirken, wenn sie von ihrer eigenen Selbstüberzeugtheit lassen würden und ihn, den Heiligen Geist, wirken lassen würden. Paulus setzt also voraus, dass er an Menschen schreibt, die im geistlichen Sinne noch wissen müssten, was nützlich ist. Wenn er an Menschen in der Welt schreiben würde, die ganz in ihrer alten Natur leben, da wäre der Hinweis auf Nützlichkeit gefährlich, weil nützlich ist für jeden was anderes. Da dürfte der Dieb ruhig weiter stehlen, weil es ist ja nützlich für ihn. Und der Ehebrecher kann weitermachen, weil vom Standpunkt der Triebbefriedigung her ist Ehebruch ja durchaus nützlich. Aber weil Paulus an Christen schreibt, setzt er voraus, dass sie immer noch wissen, was wirklich nützlich ist, nämlich vor Gott. Das ist die entscheidende Instanz. Was nützt Gott? Was nützt seiner Sache? Was nützt den Menschen, die er liebt und die er erreichen will? Und wenn es um Lebensfragen geht, dürfen wir auch genau nachfragen, wem oder was nützen wir mit unserem Leben? In Bezug worauf ist zwar alles erlaubt, aber noch nicht lange alles nützlich. Was ist diese Sache oder diese Person, die der Maßstab unseres Verhaltens und seiner Nützlichkeit ist. Und mit dieser entscheidenden Frage lässt Paulus die Korinther und uns nicht alleine, sondern er gibt noch zwei Erläuterungen zu diesem nicht alles ist nützlich. Im Kapitel 6, Vers 12, jetzt habe ich die richtige Zahl, schreibt Paulus als erste Erläuterung: Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist einerseits eine Erklärung dieser Nützlichkeit und andererseits auch der zweite Grenzstein unserer Freiheit. Diese Grenze ist sozusagen in unserem Inneren drinnen. Bis hierher in deinem Leben, in deiner Seele, sagt dieser Grenzstein, und nicht weiter. Ein Christ, der vor der Entscheidung steht, ob er was Bestimmtes tun oder lassen soll, und der davon ausgeht, alles ist erlaubt, der wird sich messen lassen an dieser Frage oder an diesem Wunsch: Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wir leben in einer Demokratie, in einer durchaus freien Gesellschaft, auch wie vorhin schon angeklungen ist, Meinungsfreiheit, Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das genießen wir alles. Sind wir ganz frei als Menschen oder nicht? Martin Luther hat das anders gesehen, in seiner Schrift De Servo Arbitrio, zum Deutsch vom geknechteten Willen, da beschreibt er den Menschen als ein Reittier, auf dem immer ein Reiter sitzt. Entweder sitzt Gott drauf oder Satan sitzt drauf. Von irgendjemandem wird jeder Mensch geritten. Schwarz-Weiß-Malerei, sagt er, das moderne Empfinden. Ja, das ist längst überholtes mittelalterliches Kasteldenken, so kann man das nicht sehen. Aber hat Luther so Unrecht? Für die Bibel ist klar, jeder Mensch hat einen Herrn. Niemand ist unabhängig. Niemand kann sich abkoppeln von diesem tiefen Riss, der die unsichtbare Welt in ein Reich des Lichtes und eines der Finsternis teilt. Das sind Tatsachen. Und niemand kann im Kampf um diese Welt zwischen Gott und seinem Feind neutral bleiben und sagen, mich geht es nichts an. Ich stelle mich da auf die Seite. Jesus sagt nicht nur in Bezug auf Gott und das Geld, sondern er sagt, es ist ganz generell, niemand kann zwei Herren dienen. Und er führt aus, entweder man liebt den einen und hasst den anderen, oder man hasst den ersten und liebt den zweiten. Und damit sagt er ja auch, irgendwem dient ihr immer. Und nicht umsonst gibt es die Stelle, wo es heißt in Josua 24, 15, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Nicht, ob ihr überhaupt jemand dienen wollt oder euch lieber ausklinken wollt, irgendjemandem müsst ihr dienen. Wem diene ich? Wem dient mein Leben? Wozu dient mein Leben? Und wenn wir denken, was Jesus sagt, wer nicht mitsammelt, der zerstreut. Es gibt keinen dritten Weg. Wem ich aber diene, der ist mein Herrscher. Das ist auch logisch. Wofür ich lebe und mich einsetze, das ist mein Herr. Dessen Reittier bin ich, um es mit Luthers kräftigen Wort zu sagen. Das heißt, wir Menschen wirken immer an irgendeinem Werk mit. Nämlich entweder am Werk Gottes oder am Werk des Feindes. Wir dienen immer dem, unter dessen Herrschaft wir stehen. Es gibt da keine Neutralität. Ich sage nochmal, Jesus selbst sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also, wer nicht mit Jesus baut, ist ein Zerstörer, in letzter Konsequenz. Wer sich nicht in Gottes Werk eingliedert, hat sich in das Werk des Feindes eingegliedert. Wer nicht auf der Seite des Siegers Jesus Christus steht, hat sich auf die Seite des Aufrührers geschlagen. Gegen Gott, der ja doch den Sieg behalten wird. Das sind keine Nebenfragen im Leben, wo man sagt, da habe ich dann am Sonntag eine Stunde Zeit für diese Fragen, das ist mein Religionsstündchen und den Rest des Lebens kümmere ich mich dann um die wichtigen Dinge. Das sind die zentralen Fragen. Und genau darum geht es, Jesu. Bist du ganz eindeutig auf meiner Seite? Bist du ein Sammler an meiner Seite? Bist du ganz eindeutig jemand, der mit mir aufbauen will? Oder gibt es da noch Zweifel, auf wessen Seite du stehst? Paulus stand ganz auf Gottes Seite. Aber selbst er hat diese Gefahr deutlich gesehen. Da könnte etwas anderes kommen, was mich beherrscht. Ich könnte unter die Herrschaft von etwas oder von jemand anderem als Gott kommen. Und das will ich nicht. Und da endet meine Freiheit. Da setze ich selbst die Grenze. Wo das droht, da sage ich nein. Die Freiheit endet dort, wo du im Begriff stehst, unter die Herrschaft von jemand anderem als Gott zu kommen. Ich will mich von nichts beherrschen lassen, sagt Paulus. Und es ist klar, dass er damit alles außer Gott meint. Von Gott will er sich beherrschen lassen. Und was heißt das praktisch für uns? Jeder von uns hat seine Prägung, seine Erziehung, seine Erfahrungen, seinen Charakter. Manche sind sehr zurückhaltend und vorsichtig und brauchen enge Grenzen. Auch im Glaubensleben, um sich wohlzufühlen und sich innerhalb dieser engen Grenzen zu entfalten. Das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist eine Variante, eine Spielart des Menschseins. Hier bedeutet das Wort von Paulus vielleicht sogar eine Ausweitung dieser Grenzen, indem er sagt, dir ist erlaubt, was dich nicht unter fremde Herrschaft bringt. Alles, was du im Blick auf deinen Herrn und Heiland Jesus Christus tun kannst, wo er dabei sein kann, wo er zuschauen kann, wo du ihm danken kannst dafür, wo du keine Unruhe spürst vom Heiligen Geist her, wo du nicht gegen ein Gebot der Erbauung verstößt. Dort überall darfst du in der Freiheit handeln oder auch es sein lassen. Aber immer wenn du dich fragen musst, bleibe ich mit dieser oder jener Entscheidung unter der Herrschaft Gottes oder setze ich da Schritte hinaus aus dem Herrschaftsbereich Gottes, dann endet dort deine Freiheit. Oder dann mach du selber Schluss. Denn wenn du aus lauter Freiheit deine Freiheit abgibst, dann ist der Weg zurück sehr schwierig. Also auch wenn man alle Freiheit hat, hat man auch die Freiheit, auf die Freiheit zu verzichten. Das ist einfach kompliziert, aber nicht unlogisch. Und diese Freiheit sollten wir uns nicht nehmen. Lass dich beherrschen von Gott. Das ist eine gute Herrschaft. Denn unter Gottes Herrschaft leben ist Freiheit. Gottes Herrschaft abstreifen führt nicht in die Freiheit. Das ist eine Lüge. Sondern es führt aus der Freiheit hinaus in die Fremdherrschaft. Und das Beherrschtwerden von anderen Mächten, die nicht sammeln, sondern zerstreuen. Und dabei ist es unsere Verantwortung, auf diesen Grenzstein zu achten. Wo laufe ich Gefahr, beherrscht zu werden? Wo entferne ich mich aus der Herrschaft Gottes hinaus in eine Sklaverei der Unfreiheit? Gott mutet uns hier große Selbstverantwortung zu, der wir nur unter der Führung seines Heiligen Geistes gerecht werden. Dann erschließt sich uns, dass zwar wirklich alles erlaubt ist, dass wir aber vor jenen Dingen oder Taten zurückschrecken, die uns unter eine Fremdherrschaft bringen und zwingen wollen und werden, wenn wir uns ihnen öffnen. Und Paulus sagt, halt, bis hierhin und nicht weiter. Neben diesem Grenzstein, der sich auf unser eigenes Leben bezieht, setzt Paulus noch einen. Und der richtet sich auf unsere Umwelt, auf unseren Nächsten. Weil Paulus schreibt, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und Paulus hat hier im Gegensatz zur ersten Stelle schon sprachlich deutlich gemacht, dass es hier mehr um die Außenwelt geht. An der ersten Stelle redet er von sich selbst, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Während er hier ganz allgemein, ohne einen Ich-Bezug sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und ich beziehe das Erbauen sehr stark auf das Bild eines Bauwerkes, das erbaut werden soll. Das kennen wir in der Bibel vielfach. Ich lese dazu 5 Stellen, Korinther 3, 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Epheser 2, 21. In Christus zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, also auch ein Bauwerk des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Petrus 3, 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Und Hebräer 3, 6 steht überhaupt, sein Haus sind wir. Wir können also mit gutem biblischem Grund jeden Menschen und auch die Gemeinde als ein Haus, einen Tempel, ein Bauwerk verstehen, das erbaut werden soll. Die Frage nach der Grenze der Freiheit ist also nicht die Frage, was darf ich denn gerade noch? Was geht gerade noch? Sondern die Frage für einen Christen muss eigentlich sein, was soll ich denn? Also eine positive Frage. Das andere ist ja so negativ. Was darf ich alles nicht und was geht gerade noch? Das andere ist positiv. Was soll ich? Was willst du, Gott, von mir aus dieser Unzahl von Möglichkeiten, die ich habe? Welche soll ich auswählen? Was ist das, was du möchtest? Die Frage, was ist erlaubt, da geht es eigentlich um mich. Ja? Was kann ich machen? Aber die Frage, was soll ich, richtet sich ja auf den, der anschafft, der befiehlt, unter dessen Herrschaft man sich stellt. Was willst du? Was soll ich tun? Und das ist die richtige Perspektive, dass wir auf Gott schauen. Paulus gibt also den Hinweis, dass nicht alles die Gemeinde und die Menschen, insbesondere die Gläubigen, erbaut und ihnen gut tut. Und damit lenkt er den Blick von der Frage der Freiheit hin zur Frage des Auftrags und des Ziels. Und das ist die wichtigere Frage. Denn unsere Freiheit ist kein Selbstzweck und dass uns alles erlaubt ist, hat Gott nicht so eingesetzt, damit wir alles tun und die Grenzen erproben und uns in Diskussionen darüber verlieren, was Christen dürfen, sondern diese Freiheit hat Gott uns errungen, damit wir darin leben und wandeln und wirken können. Und dazu gehört die laufende Frage, was soll ich tun? Und das ist nicht so eine ratlose Frage, so, ach, was soll ich nur tun? Sondern es ist eine positive, eine erwartungsvolle, eine auf Antwort eingestellte Frage des Geschöpfs an seinen Schöpfer, was soll, was darf ich heute aus diesem Tag machen? Auch wenn es ein ganz normaler Alltag ist. Ganz offensichtlich geht es Paulus darum, dass erbaut wird, dass gute Einflüsse entstehen. Menschen um uns, Glaubensgeschwister, die Gemeinde. Alles, was dazu nicht beiträgt, ist für Paulus nur Nebensache. Und alles, was im Gegenteil sogar nicht aufbaut, sondern zerstört, das liegt jenseits unserer Freiheit. Dazu haben wir die Freiheit nicht, andere zu stören oder zu zerstören. Ja, das ist naheliegend und auch viele ungläubige Menschen leben nach diesem Prinzip, dass sie anderen ihre Freiheit nicht nehmen wollen. Aber Jesus fasst das schon noch weiter, wenn er eben sagt, wer nicht sammelt, der zerstreut schon. Wer nicht aufbaut, der zerstört damit schon. Wer nicht auferbaut, der beeinträchtigt. Will Paulus, will Jesus uns damit Angst machen? Sollen wir geduckt durchs Leben schleichen, in ständiger Furcht davor, nicht nützlich genug zu sein? Es wäre schade, wenn wir die biblische Botschaft von der Freiheit und ihren Grenzen so missverstehen würden. Aber die Freiheit ist eine so große und mächtige Realität, dass Gott uns damit nicht allein lassen kann, ohne uns zumindest diesen Rahmen abzustecken. Ein ganz gewagter Vergleich. Wenn wir aufgrund eines unerklärlichen Einfalls einem Ameisenvolk einem Jumbojet überlassen würden und die Ameisen beginnen dann diesen Riesenvogel herumzuschieben und ein paar Ameisen klettern schon an den Schubhebeln für die Triebwerke herum, mit denen man die Triebwerke so richtig in Gang bringt. Und ein paar andere Ameisen machen mal schon die Tür zu, weil gleich geht's los. Wir müssten ihnen doch sagen, bitte aufpassen, ja? Da sind noch ein paar andere Flugzeuge unterwegs. Und bitte gebt auf diese vielen Menschen und Fahrzeuge Acht, die da unterwegs sind. Und jetzt Hände weg von den Schubhebeln endlich, ja? Sonst hebt ihr noch wirklich ab und steuert in den sicheren Absturz. Ihr könnt ja nicht landen. Schränken wir damit ihre Freiheit ein? Wollen wir ihnen Angst einjagen? Nein, wir wollen sie und andere schützen, ohne dass wir ihnen die Freiheit gleich wegnehmen. Und darum erinnert auch Gott uns heute daran, pass auf, dass du vor lauter Freiheit nicht in die Unfreiheit rennst. Du hast so viel Freiheit, dass du damit auch unter eine Fremdherrschaft kommen könntest, wenn du mich nicht fragst, wenn du deine Freiheit nicht mit mir zusammen nützt. Und damit sind wir auch beim zweiten Punkt, nütz deine Freiheit richtig, zum Erbauen deiner Mitmenschen, deiner Mitchristen, deiner Gemeinde. Frag nicht, was erlaubt ist, sondern frag, was dran ist in deinem Leben, was du tun sollst. Nicht, was du darfst, ist entscheidend, sondern was du sollst. Etwas weniger befehlend klingt es, wenn wir das Berufung nennen. Weil genau darum geht es bei Berufung. Was soll ich tun? Was ist dein Plan für mich und für andere? Unsere Antwort auf Gottes Freiheit, die er uns in Jesus Christus eröffnet, ist darum letztlich die Frage, danke, aber was soll ich mit dieser Freiheit heute für dich anfangen? Was trägt heute zu deinem Werk, zu deinem Sammeln bei? Was erbaut heute mich und andere? Wie würdige ich heute die Freiheit, die mir ganz unverdient zugekommen ist? All das sind Fragen, auf die Gott antworten wird und uns zeigen wird, was er mit der Freiheit in unserem Leben an jedem Tag vorhat. Und so verliert dieses gierige Fragen, was ist mir alles erlaubt, was darf ich, was kann ich alles machen? Das verliert immer mehr an Bedeutung. Und die Frage, was erbaut, was hilft, wofür bin ich nützlich, was nützt mir und anderen, wird immer wichtiger. Gott will uns dorthin bringen, weil seine Ziele und seine Pläne und Wege zeigt er nur Menschen, die auch danach fragen. Wer nicht danach fragt, bekommt auch keine Antwort. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus, und das bezieht sich auch darauf. Wer Gott nicht fragt, kriegt auch keine Antwort. Und darum lade ich euch ein, Gott zu fragen. Was ist mir heute nicht nur erlaubt, sondern was ist mir vorgezeigt und vorbereitet als etwas, was ich tun soll, ein Weg, den ich heute gehen soll, ein Wort, das ich sagen soll, eine Begegnung, die Gott vorbereitet hat. Oder vielleicht ein Ruhetag, wo ich mal Gott begegnen soll, in ausführlicher Weise. Auf solche Fragen wird Gott antworten, für euch Einzelne und auch als Gemeinde, wo wir ja auch immer wieder fragen, was sollen wir tun, was sollen wir mit der Freiheit, die wir haben, machen, wo steuerst du uns hin? Wenn Jesus, wenn Gott selbst der Steuermann in der Gemeinde und im Leben ist, dann wird es ein guter Weg und dann wird es gelingen, dass unsere Freiheit auch zum Segen wird. Amen.